Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die dänische Regierung hat die Notschlachtung aller 15 bis 17 Millionen Nerze im Land angeordnet. Grund dafür ist unter anderem eine von Tieren auf Menschen übertragene Cluster 5 genannte Mutation des neuartigen Coronavirus.
Diese Variante speziell jetzt, in der sehe ich nicht eine wirklich akute Gefahr für Impfstoff und erneut verstärkte Ausbreitung von SARS-CoV-2.
Gleich mehr dazu im Interview mit Richard Neher vom Biozentrum der Universität in Basel. Wir blicken außerdem auf die Ankündigung des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech über einen zu 90% wirksamen Covid-19-Impfstoff. Und wir stellen die audiotaktile Himmelsscheibe für sehbehinderte und blinde Menschen der Sternwarte St. Andreasberg im Harz vor. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Mehr als 200 Menschen haben sich in Dänemark mit einer bei Nerzen aufgetretenen Variante des Coronavirus infiziert. Alle Tiere in Dänemark sollen deshalb getötet werden. Für Besorgnis sorgt vor allem der Umstand, dass sich 12 dieser Menschen mit einer Cluster 5 genannten Mutation des Coronavirus infiziert haben. Ich habe heute Vormittag mit Professor Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel, telefoniert und ihn gefragt, was man bislang über die von Nerzen übertragene Mutation Cluster 5 weiß.
Ja, wir wissen tatsächlich noch nicht so richtig viel über diese Variante. Wir wissen allerdings, dass einige der Mutationen, die in diesem Cluster aufgetreten sind, auch schon vorher beobachtet worden sind. Zum Beispiel die Mutation an der Position 453, die ist auch in niederländischen Nerzbeständen schon beobachtet worden. Nun sind in diesem Cluster jetzt 2 zusätzliche Mutationen gefunden worden, auch im Spike-Protein, aber deren Bedeutung, über die ist noch nicht abschließend genug bekannt.
Und was weiß man bereits über die Übertragungsmöglichkeit dieses mutierten Virus von Nerzen auf den Mensch und dann auch von Mensch zu Mensch? Gibt es da erste Erkenntnisse?
Naja, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch hervorragend überträgt, das wissen wir ja bereits. Es scheint sich innerhalb der Nerzpopulation sehr gut zu übertragen und durchaus auch von Nerz auf Mensch. Wie sich die Übertragungsrate jetzt hier mit der Übertragungsrate von Mensch zu Mensch vergleicht, ist, glaube ich, nicht wirklich klar. Man muss dann auch immer sehen, dass die Exposition, das heißt die Konzentration an Viren, eine große Rolle spielt für die Übertragungsrate. Und die mag jetzt in einer Nerzfarm mit Hunderttausenden von Tieren dann auch um einiges größer sein als im typischen Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Also da würde ich keine vorherigen Schlüsse ziehen wollen, wie viel diese Virusvariante übertragbar ist zwischen Mensch und Mensch, Nerz und Mensch und so weiter.
Kann es sein, dass Dänemark dann, wenn es nicht gelingt, diese Übertragung Nerz auf Mensch zu stoppen, dass man da mit einem veränderten Virustyp einen neuen, anderen Hotspot hat?
Das ist sicherlich das, was die dänischen Behörden hier als eine der Hauptgründe angeführt haben. Ich denke aber nicht, dass die Angst vor einem neuen Virustyp, das andere Eigenschaften hat, wirklich zu groß sein muss, zum gegebenen Zeitpunkt, was wir wissen. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche SARS-CoV-2-Varianten am Zirkulieren. Manche haben Mutationen wie diese jetzt hier in März beobachteten Viren. Auch für andere Mutationen sehen wir eine Reduktion der Erkennung durch existierende Antikörper. Also was hier in März passiert ist, ist nicht per se sehr, sehr außergewöhnlich, wenn man sich nur die Mutationen anschaut, die diese Viren tragen. Also da ist der Grund für Alarmismus eigentlich nicht in dem Maße gegeben, wie wir das jetzt in den vergangenen Tagen bemerkt oder erfahren haben.
Besteht die Gefahr, dass diese veränderten Viren, die wir jetzt in den Nerzen nachgewiesen haben, dann zu einer durch Tiere übertragbaren Krankheit wird und sich viel stärker auch im Infektionsgeschehen manifestiert?
Ich denke, das ist zum gegebenen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Ich meine, es ist sicherlich richtig, dass diese Variante sich in der Nerzpopulation recht rasant verbreitet hat und dass wir Übertragungen von Nerz auf Mensch beobachtet haben. Aber inwiefern das jetzt aus den Nerzen in Wildtiere und so weiter geht, ist zum gegebenen Zeitpunkt Spekulation. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Aber ich meine, es gibt so viel menschliches SARS-CoV-2 im Moment, dass einige Beobachtungen in Tieren, Katzen, Haustieren, was auch immer, nicht wirklich unsere Hauptsorge sein müssen.
Verändert dieser Nachweis der SARS-CoV-2, der veränderten SARS-CoV-2-Viren bei Nerzen jetzt irgendwie unser Herangehen und unseren Umgang mit der gegenwärtigen Pandemie und dem gegenwärtigen Infektionsgeschehen bei den Menschen?
Ich denke, dass diese Ausbrüche in Nerzen jetzt deutlich gemacht haben, dass es in Nutztierpopulationen, die ja doch in großer Zahl auf engem Raum gehalten werden, es eine wirkliche Gefahr gibt, dass es SARS-CoV-2-Ausbrüche gibt, die dann auch ein Reservoir bilden können und auch ein bisschen eine Brutstätte für veränderte Varianten. Das ist was, was wir sicherlich auf dem Schirm haben müssen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es die Dynamik der Pandemie in irgendeiner Weise verändert zum jetzigen Zeitpunkt.
Die neue Mutation, die man bei Nerzen nachgewiesen hat, namens Cluster 5, welche Auswirkungen, welche Folgen, Konsequenzen hat das eigentlich auf die Diagnostik und die Therapie von SARS-CoV-2 bei Menschen? Also was kann man daraus lernen oder was muss man daraus lernen?
Auf die Diagnostik haben diese Mutationen erstmal keinen wirklichen Einfluss. Sowohl die PCR als auch die Antigentests werden diese Cluster 5-Variante als auch die anderen Varianten problemlos nachweisen können. Was man wohl festgestellt hat, und das sind jetzt nur Aussagen, die ich aus der Pressekonferenz der Gesundheitsbehörden von Dänemark habe, ist, dass die Neutralisation, das heißt die Erkennung dieser Virusvariante durch Antikörper im menschlichen Sera, die mit Varianten, SARS-CoV-2-Varianten vom Frühjahr dieses Jahres infiziert waren, dass diese Sera diese Cluster-5-Variante weniger gut erkennen. Das ist allerdings nicht die einzige Variante, die solche Signaturen zeigt. Es gibt andere zirkulierende Varianten mit anderen Mutationen, wo es auch eine solche leichte Reduktion der Erkennung des Virus durch Antikörper gibt. Das ist eine Sache, die muss man studieren, muss man sich genau anschauen. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass jetzt Impfstoffe oder Antikörper nicht mehr vor diesem Virus schützen.
Das heißt, es gibt keine Rückkopplung jetzt auf die gegenwärtig laufenden Entwicklungen von potenziellen Impfstoffen aus solchen Dingen wie Cluster 5 oder anderen Mutationen, die es ja auch schon gibt.
Ja, ich meine, das ist eine Sache, die sehr genau beobachtet wird. Wir kennen das von den Grippeviren, wo ja die Impfstoffe immer wieder angepasst werden müssen an die zirkulierenden Viren, gerade aus dem Grund, weil sich das Virus verändert und dadurch die Impfstoffe weniger wirksam werden nach einer Zeit. Aber es ist selten, dass eine einzelne Mutation die Impfstoffeffizienz dramatisch beeinflusst. Typischerweise, zumindest was wir von Grippe wissen, braucht es mehrere Mutationen an unterschiedlichen Stellen im Virus, dass wirklich für das Gros der Population dann die Antikörper oder die Impfung nicht mehr funktioniert. Also das ist ein Prozess, der dauert zumindest von dem, was wir aus der Historie von Grippe wissen, ein bisschen länger, als einfach nur mit einer Mutation schwarz-weiß den Impfstoff quasi abzuschalten.
Sagt Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel über die von Nerzen auf Menschen übertragende Coronavirus-Mutation Cluster 5 in Dänemark. Und wir bleiben im Folgenden beim Thema Covid-19, denn die von vielen erwarteten Zwischenergebnisse über die Wirksamkeit eines Covid-19-Impfstoffs, die liegen seit heute Mittag vor. Präsentiert werden sie von der deutschen Biotechnologiefirma BioNTech, die mit dem US-Konzern Pfizer zusammenarbeitet. Und wie so oft in diesen Zeiten handelt es sich nicht um überprüfbare Daten aus einer Fachveröffentlichung, sondern um eine Pressemitteilung. Und darin wird, wie immer, viel gejubelt. So äußert sich Pfizer-Chef Albert Bourla: Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Wissenschaft und die Menschheit. Man könnte sagen, größer geht es kaum. Mein Kollege Michael Lange hat sich die Daten nun genauer angesehen und bereits mit Fachleuten gesprochen. Michael, was ist von dieser Mitteilung zu halten?
Also die Experten sind tatsächlich begeistert von den Daten. Die sind sehr gut. Sie beziehen sich auf eine sehr große Probandenzahl. 43.538 Probanden wurden geimpft mit zwei Impfdosen. Die erste Dose zuerst und dann die zweite zwei Wochen später und dann nochmal eine Woche gewartet und dann wurden Covid-19-Tests durchgeführt bei so vielen Probanden. Und dann hat man die Wirksamkeit von immerhin 90% errechnet und die ist wirklich sehr gut.
Was sind das für Informationen, die BioNTech heute vorgelegt hat?
Ja, es sind also noch keine absoluten Daten, es ist noch keine fertige Studie, aber es sind Zahlen, wenn wir denen jetzt mal vertrauen, die sehr viele Patienten betreffen, sehr viele Probanden betreffen. Und die wichtige Zahl ist die Zahl 94. Also es sind 94 Covid-Fälle untersucht worden unter diesen über 43.000 Probanden. Und dann schaut man, wie sich diese 94 verteilen auf die Kontrollgruppe und auf die Impfgruppe. Und in diesem Fall war es wirklich so, fast alle Covid-Positiven waren in der Kontrollgruppe, wurden also nicht geimpft. Und die Geimpften waren meistens Covid-19-frei. Und daraus ergibt sich dieser sehr gute Wert von 90%.
Wir blicken nochmal auf diese 90%. Was ist das für eine Zahl und wie wird die ermittelt?
Ja, die wird einfach durch diesen Vergleich ermittelt zwischen der Kontrollgruppe und der Impfgruppe. Und die ist, wie gesagt, bezieht sich nur auf 94 Covid-Fälle. Da muss man jetzt noch abwarten. Man will noch wenigstens 160 haben. Also die Studie läuft noch. Und es sind, wie gesagt, keine veröffentlichten Daten, sondern erstmal Zwischenergebnisse.
Lassen Sie uns auf den Impfstoff noch schauen. Was ist das für ein Impfstoff, mit dem BioNTech arbeitet?
Das ist ein RNA-Impfstoff, eine ganz neue Klasse von Impfstoff. Und da wusste man wirklich nicht, wie gut die Wirksamkeit sein würde. Ich habe vorher mit Experten gesprochen, die haben gesagt, naja, wenn wir da 70% erreichen, dann ist der Impfstoff richtig gut. Also der Impfstoff hat diese Erwartungen noch übertroffen, aber man hat wirklich keine Ahnung, wie toll diese Impfstoffe sind. Ja, im Moment sieht es sehr gut aus, besser als übrigens bei Grippe. Da erreicht man so hohe Zahlen von 90% nicht bei einem Grippeimpfstoff.
Und gibt es auch schon Hinweise, wie lange dann der Impfschutz anhalten könnte?
Ja, das ist eine der großen offenen Fragen. Man ist ja jetzt gerade erst mal 28 Tage nach Beginn der Impfung und erst 1 bis 2 Wochen nach der zweiten Impfung. Also da kann man noch gar nichts zu sagen. Man kann sagen, in den ersten Wochen wirkt er ganz gut. Es gibt ja Daten über Antikörper, die dann nach einigen Monaten nachlassen. Aber diese Antikörper geben oft keine Auskunft über den wirklichen Impfschutz. Da muss man noch die T-Zellen anschauen und selbst dann weiß man es noch nicht genau. Also wie lange der Impfschutz anhält, weiß man nicht, aber es geht erst mal ganz gut los. Der Impfschutz ist am Anfang, so scheint es, recht gut.
Weiß man irgendwie schon, wann dieser Impfstoff wie und wo zugelassen werden kann? Also wird es so eine Art Notfallzulassung geben oder einen ganz normalen Prozess?
Ja, es gibt einen beschleunigten Prozess, aber die Behörden legen Wert darauf, dass es keine Notfallzulassung ist. Also es ist so, dass die Daten jetzt schon an die Zulassungsbehörde gehen, an die europäische Zulassungsbehörde und demnächst auch an die amerikanische. Da wird dann offiziell eingereicht. Ob so ein offizielles Datum bei der europäischen Zulassungsbehörde gibt, weiß ich gar nicht. Aber das wird alles bis in die dritte Novemberwoche hinein passieren. Und da die Fachleute an den Zulassungsbehörden die Daten ja schon haben, hat man die Hoffnung, dass die dann nicht groß bürokratisch anfangen, erstmal alles abzuheften, sondern dass die wirklich sehr schnell sich die Daten anschauen, die verstehen und dann ja möglicherweise noch in diesem Jahr die Zulassung erteilen werden.
Das ist jetzt der erste Impfstoff, der in den USA und Europa möglicherweise zugelassen wird oder die Zulassung ansteht. Weitere Impfstoffe sind in der Pipeline. Welche?
Ja, einige. Also von diesen RNA-Impfstoffen, das ist ja diese neue Klasse, da ist man besonders hoffnungsvoll. Und da ist auch von Moderna, der US-Konkurrent von BioNTech, der ist auch im Rennen, der müsste kurz dahinter liegen. Und CureVac, das ist eine Firma aus Tübingen, die hat einen ähnlichen Impfstoff, hat aber 3 Monate später etwa mit den Phase-3-Studien begonnen. Also die sind etwa 3 Monate hinterher. Wenn dieser Impfstoff von CureVac genauso ist, dann können wir zumindest in 2-3 Monaten einen weiteren guten Impfstoff erwarten. Und wenn die Produktion gut anläuft und da geht man von aus, weil sich diese Impfstoffe schnell herstellen lassen, ja, dann werden wir zumindest Anfang nächsten Jahres die ersten Impfstoffe haben und verimpfen können.
Covid-19-BioNTech-Impfstoff soll zu mehr als 90% wirksam sein. Hintergründe und Einordnungen von meinem Kollegen Michael Lange. Und um 17.05 Uhr spricht Birgit Becker in Wirtschaft und Gesellschaft darüber mit Rolf Hemke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. In die Sterne blicken trotz einer Sehbeeinträchtigung im Harz, gibt es eine Sternwarte, die dies möglich macht, dass Menschen, die durch eine Augenerkrankung sehbehindert oder sogar blind sind, Sternzeichen sehen können. Thomas Sambol hat das ganz besondere Observatorium in St. Andreasberg besucht.
Almag ist ein etwa 355 Lichtjahre entferntes Sternsystem im Sternbild Andromeda.
Eine leichte Berührung reicht schon aus. Dann fängt die Himmelsscheibe an zu sprechen. Utz Schmidtko vom Betreiberverein der Sternwarte St. Andreasberg führt es vor.
Ganz kurz angetippt, das ist dann der Stern.
Denebola im Sternbild Löwe.
Oder länger angetippt, dann wird das ganze Sternbild erklärt, wird eine kleine Geschichte zu erzählt, historisch oder wie auch immer.
Er ist seit langem als Doppelstern bekannt. Freiäugig erscheint es wie ein weißer Einzelstern.
Die sprechende Himmelsscheibe besteht aus einer 1 Quadratmeter großen Holzplatte, auf der Sterne und Sternbilder wie auf einer Karte als stecknadelgroße Punkte abgebildet sind. Darauf liegt eine drehbare gelbe Scheibe mit einem ovalen Fenster. Damit kann man jedes gewünschte Datum samt Uhrzeit einstellen. In dem Fenster erscheint dann der Teil des Sternenhimmels, der zum ausgewählten Zeitpunkt sichtbar ist. beziehungsweise in diesem Fall fühlbar, erklärt der Mathematik- und Physikstudent Nils Luitart, der selbst blind ist und die ungewöhnliche Sternkarte mitgestaltet hat.
Ich wollte dann fühlen, was ich am Himmel zu welcher Zeit sehen kann. Die Sterne, die dann sonst ein Sehender sieht, sind bei uns Knöpfe, wo dann Elektronik hintersteckt, wo man dann den Stern anfassen kann, draufdrücken kann. Dann wird gesagt, was für ein Stern das ist, zu welchem Sternbild er gehört. Und dass man dann auch durch die Verbindung der Sterne eben halt so ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht das Sternbild eigentlich aus.
Utz Schmidtko, der keine Sehbehinderung hat, ergänzt.
Das nennt man audiotaktil und wir haben die weltweit erste audiotaktile Himmelsscheibe überhaupt. Das heißt, wir möchten allen Menschen den Himmel zeigen und ermöglichen, den irgendwie wahrzunehmen, also wahrnehmbar machen. Und das ist unser Ziel und das heißt eben astronomische Inklusion.
Natürlich kann man auf einem Quadratmeter nicht das ganze Sternenmeer abbilden. Deshalb hat Nils Luitart eine kleine Vorauswahl getroffen und nur Sterne ausgewählt, die auch mit bloßem Auge sichtbar sind.
Wenn man viele Sterne abbilden würde, würde man ja praktisch eine Art Stecknadelkissen haben, aber gar nichts mehr richtig fühlen können. Insgesamt sind das so circa 170, 175 Sterne, die jetzt auf der Scheibe sind.
Die Technik ist das eine. Für Menschen, die nicht gut oder gar nicht sehen können, müssten jedoch auch die Erklärungen so anschaulich wie möglich sein. Die Fachsprache der Sternenkundler hilft da nicht weiter. Auch daran musste Entwickler Nils Luitart also arbeiten.
Zum Beispiel die Zusammenhänge zu erklären, was nun scheinbare Helligkeit ist und absolute Helligkeit und Leuchtkraft und solche Geschichten. Ich meine, wenn man vorher noch nie etwas gesehen hat, wie soll ich dann etwas wie Leuchtkraft verstehen?
Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können sich in der Sternwarte St. Andreasberg aber auch ein Bild vom Mond oder von Asteroiden machen. Dafür gibt es Spezialmodelle zum Anfassen aus dem 3D-Drucker.
Und das ist natürlich auch etwas Faszinierendes, die Mondoberfläche dann zu ertasten und dann einen Eindruck davon zu bekommen, wo dann Neil Armstrong gelandet ist. Und dann kann man da eben die Krater ertasten.
Und statt durch kleine Teleskoplinsen zu gucken, bekommen Sehbehinderte die Bilder aus den Astrofernrohren im Außengelände auf große Leinwände in die Vortragsräume projiziert. So können sie zum Beispiel eine Sonnenfinsternis mitverfolgen. Nicht zuletzt hält die Sternwarte auch Spezialbrillen bereit, die mit Kopfhörern verbunden sind. Mithilfe von GPS und Hightech kann man sich dann die Sterne erklären lassen, in deren Richtung man gerade guckt. Es gibt also gute Hilfsmittel, damit sehbeeinträchtigte und blinde Menschen einen Blick ins Universum werfen können, so Utz Schmidtko von der Sternwarte St. Andreasberg im Oberharz.
Unser Maximum, das war 60 blinde Menschen, denen wir versucht haben, den Himmel näher zu bringen. Und dann können auch Sehbehinderte das erleben, was den Menschen immer mehr abhanden kommt. Das ist der Nachthimmel.
Thomas Sambol über die audiotaktile Himmelsscheibe für sehbehinderte und blinde Menschen der Sternwarte St. Andreasberg im Harz. Und wir haben jetzt noch die Wissenschaftsmeldung des Tages von und mit Piotr Heller.
Der Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission haben ihr Positionspapier zur Verteilung eines Corona-Impfstoffs präsentiert. Sie empfehlen Ärzte, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen bevorzugt zu impfen. Auch Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft sollen die anfangs wohl knappen Dosen zuerst bekommen. Dazu zählen Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und Sicherheitsbehörden, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher. Eine Impfpflicht lehnen die Experten ab. Das Hyperloop-Transportsystem von Richard Branson hat seine erste bemannte Fahrt absolviert. Zwei Mitarbeiter des Unternehmens Virgin Hyperloop haben dafür gestern in der Kapsel Platz genommen. Darin seien sie dann mit über 170 Kilometern pro Stunde durch die nahezu luftleer gepumpte, 500 Meter lange Teströhre in Las Vegas gefahren. Das teilte das Unternehmen mit. Das Ziel ist, die Transportkapseln mit über 1000 Kilometern pro Stunde zu betreiben. Eine Reise von New York nach Washington würde damit 30 Minuten dauern, vorausgesetzt eine Vakuumröhre verbindet die Städte. Forscher kommen der Immunität von Personen, die nicht an Corona erkrankt waren, auf die Spur. Das Team aus London hat gut 300 Erwachsene untersucht. Die Studienteilnehmer hatten sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Dennoch hatten 5% von ihnen Antikörper, die SARS-CoV-2 bekämpfen. Deutlich mehr waren es bei einer Gruppe von 48 Kindern und Jugendlichen. Knapp die Hälfte von ihnen hatte die Antikörper im Blut, schreiben die Forscher im Magazin Science. Sie vermuten, dass die Antikörper von früheren, durch Coronaviren hervorgerufenen Erkältungen stammen. Es handele sich vor allem um solche Antikörper, die die sogenannte S2-Domäne angreifen. Diese Untereinheit des charakteristischen Spike-Proteins des Virus ähnelt bei SARS-CoV-2 der anderer Coronaviren. Die Antikörper von Menschen, die bereits mit dem neuen Coronavirus infiziert waren, reagieren hingegen eher auf die S1-Domäne. Schnell wachsende Bäume im Amazonas sterben auch eher. Diesen Zusammenhang hat ein internationales Forscherteam aufgedeckt, das die Faktoren für das Absterben der Bäume in dem Regenwald untersuchen wollte. Dazu werteten die Wissenschaftler Daten aus 30 Jahren aus, die Informationen zu über 124.000 Bäumen enthielten. Ein entscheidender Faktor sei die Wachstumsgeschwindigkeit. Schnell wachsende Baumarten hätten demnach eine kürzere Lebensdauer, notieren die Forscher im Magazin Nature Communications. Ein weiterer Faktor sei Trockenheit, das gelte jedoch nur im Südamazonas. Die Erkenntnis hat wichtige Implikationen für den Klimawandel, der begünstige die schnell wachsenden Arten. Gleichzeitig sorgen diese Arten aber auch dafür, dass der Regenwald weniger Kohlenstoff speichert, heißt es von den Forschern. Löwenkot schreckt Elefanten ab. Diese Entdeckung könnte dabei helfen, Felder in Afrika und Südostasien vor den Elefanten zu schützen, denn die Tiere verursachen dort immer wieder Schäden. Schonende Maßnahmen wie Gräben, Bienenstöcke oder Warnschüsse haben bislang nichts gebracht. Das hat mitunter dazu geführt, dass Bauern Vergeltung an den Tieren geübt haben. Forscher aus Südafrika, den USA und Deutschland könnten nun eine Lösung gefunden haben. Sie identifizierten chemische Stoffe im Kot von Löwen, die die Elefanten abschrecken. In Experimenten weigerten sich halbzahme Exemplare in Südafrika, einen Weg entlang zu laufen, der mit den Duftstoffen markiert war. Selbst eine verlockende Portion Orangen konnte die Elefanten nicht überzeugen, berichten die Wissenschaftler im Magazin Conservation Science and Practice. Eine frühere Umsetzung der Corona-Maßnahmen in den USA hätte zigtausende Leben retten können. Das legt eine Modellrechnung New Yorker Gesundheitsforscher nahe. Dem Modell zugrunde lagen die Corona-Fall- sowie Todeszahlen der über 3000 Landkreise in den USA. Zudem berücksichtigten die Forscher Daten zur Mobilität der Bürger. Dann simulierten sie, was passiert wäre, wenn man nicht pharmazeutische Maßnahmen wie soziale Distanz und das Schließen von Geschäften 2 Wochen eher umgesetzt hätte. Das Ergebnis? Es hätte gut 1 Million Corona-Fälle weniger gegeben, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Knapp 60.000 Todesfälle hätte man laut dem Modell so verhindern können. Doch das Modell hat Schwächen, wie die Forscher selbst zugeben. So seien viele Vereinfachungen nötig gewesen. Sie betreffen generelle Unsicherheiten, wirtschaftliche Bedenken, Verwaltungsfragen und die Frage, inwiefern die Bevölkerung sich an die Maßnahmen gehalten hätte.
Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Hedder.
Sternzeit, 9. November, Frösche im Weltall. Vor 50 Jahren flogen vom US-Startplatz Wallops Island an der Küste Virginias 2 Ochsenfrösche mit einer Scout-Rakete ins All. Die Tiere befanden sich an Bord des Satelliten OFO 1. OFO ist die englische Abkürzung für die Erde umkreisender Frosch-Otolith. Otolithen sind kleine Steinchen im Innenohr, die für den Gleichgewichtssinn eine große Rolle spielen. Weil die Otolithen von Ochsenfröschen denen von Menschen ähneln, haben Fachleute der NASA die Reaktion der Frösche auf Schwerelosigkeit untersuchen wollen. Die Tiere an Bord von OFO-1 befanden sich in einem kleinen Kanister, in dem das Wasser auf 15 Grad Celsius gehalten wurde. Die Gefäße waren an einer Zentrifuge befestigt. So ließ sich bei Bedarf auch in der Schwerelosigkeit ein Schwerereiz auf den Organismus der Tiere ausüben. Elektroden an den Fröschen maßen die Reaktionen auf das An- und Abschalten der Zentrifuge und der Schwerkraft. Im Laufe einiger Tage stellten sich die Tiere immer besser auf die Schwerelosigkeit ein. Ziel dieser Untersuchungen war, etwas über die tückische Raumkrankheit zu lernen. Sie führt bei manchen Menschen im All zu Schwindel und Erbrechen. Durch den Ausfall einer Batterie kamen die Ochsenfrösche schon eine Woche nach dem Start ums Leben. Allerdings war ohnehin nicht geplant, die Tiere heil zurück zur Erde zu bringen. OFO-1 ist mitsamt den toten Passagieren im Mai 1971 in der Erdatmosphäre verglüht. Die fliegenden NASA-Frösche gehören zu den vergessenen Helden der tierischen Raumfahrt.
17.05 Uhr spricht Birgit Becker in Wirtschaft und Gesellschaft mit Rolf Hemke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller über den Covid-19-Impfstoff der Firma BioNTech. Ein weiteres Thema: Bidens Agenda. Was ist für Unternehmen, Konjunktur und Klima zu erwarten? Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.